Und es ist wie mit dem Anwalt, den du nimmst. Wir sind quasi Anwalt des Kunden und können ihm halt erklären, wie so Prozesse laufen, worauf man achten muss, was man auf gar keinen Fall sagen darf und so da gut reingehen kann und haben auch einen Blick darauf, welche Bank liefert eigentlich gerade was.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Ebers.
Dass in Deutschland viele Fördermittel gibt, ist allgemein bekannt. Im Gründungsbereich sind es zwar nicht Tausende, wie oft in den Zeitungen stehen, aber dann doch Hunderte, zumindest wenn wir die Einzelprogramme aus den Bundesländern hinzurechnen. In der Gründerplattform haben wir dann eine ganz bestimmte Förderdatenbank entwickelt, die über die Abfrage des Finanzierungsvolumens, eures Status, da Transparenz reinbringt. Mein Gast heute beschäftigt sich auch mit diesem Thema. Sicherlich sind euch schon Unternehmen über den Weg gelaufen, die versprechen, für euch Fördermittel zu akquirieren. Ganz oft machen die ja Kaltakquise auf LinkedIn oder organisieren sich irgendwie eure E-Mail. Ist das seriös? Was für ein Geschäftsmodell steckt dahinter? Worauf solltet ihr achten? Das bespreche ich jetzt mit Jan Bewada, Vorstand der RAM Capital AG, die mit fast 100 Leuten genau in diesem Geschäft Geld verdienen. Wir besprechen, wie so viele dieser Fördermittelbesorger, nenne ich die jetzt mal, eher im klassischen Mittelstand als bei Gründungen und Startups engagiert sind. Und wieso RAM Capital das gerade ändert für ein Programm, was aus Jans Sicht hervorragend zu Startups passt. Die Forschungszulage. Also, viel zu lernen für uns, macht Spaß, auf geht's. Wenn es euch gefällt, dann freut das Team Ideencouch, Gesa, Erik und ich, und sehr über Likes und über Abonnieren und über Weiterempfehlen, damit immer mehr Menschen erfolgreich selbstständig werden in Deutschland. Auf geht's! Hallo Jan Bewada, hallo, herzlich willkommen auf der Ideencouch.
Hi Jan, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann.
Toll, die Sonne scheint so schön ins Fenster. Wenn jetzt so warm wird, sagst du Bescheid, ne?
Ja, nee, alles gut. Also.
Gut. Ich frage mal so an, wieso muss es das Unternehmen, für das du arbeitest, geben?
Ja, warum gibt es, oder andersrum gesagt, es dürfte es uns eigentlich gar nicht geben. Ja, aber es ist so ähnlich wie mit dem Steuerberater, den dürfte es auch eigentlich normalerweise nicht geben, aber es gibt ihn trotzdem und er macht einen guten Job, um die Dinge zu transformieren und genau das machen wir. Wir sorgen dafür, dass die Fördermittel dahin gehen, wo sie hin müssen, nämlich zu den Unternehmen und das möglichst easy und ohne großen Zeitaufwand bei den Unternehmen.
Ja, also ihr seid Fördermittelberater, RAM Capital heißt ihr. Sagt doch mal kurz, wo ist euer Sitz, wie viele Leute habt ihr?
Klar, gerne. Also wir wurden vor 13 Jahren gegründet, Hauptsitz ist in Stuttgart, sind aber eigentlich in allen großen Städten in Deutschland vertreten. Unser Geschäftszweck ist wirklich die Beschaffung und auch dann die Umsetzung von Fördermitteln und Zuschüssen, aber auch Finanzierung. Ich betone das immer so, weil es gibt so viele Fördermittelberater da draußen, die den Konzept schreiben und sagen, so viel Spaß. Wir sind eher so die Kanalarbeiter, die dann runtersteigen und die Dinge umsetzen. Sind jetzt so 90 Mitarbeiter insgesamt, wachsen sehr stark und haben in der Vergangenheit so an die 2000 Projekte umgesetzt. Unsere Kundschaft ist eigentlich im Kern Mittelstand, Industrie. Teilweise arbeiten wir aber auch für die DAX-Konzerne oder für die internationalen Großunternehmen. Und neuerdings haben wir auch die Startup-Welt für uns entdeckt.
Ja, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Aber liebe Hörer, ihr ahnt es, mir geht es ein bisschen darum, heute euch beizubringen, was Fördermittelakquise ist, was dazugehört, wann man Dienstleister einsetzen kann und wann nicht. Ob das jetzt RAM Capital ist oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Aber vielleicht haben die meisten von euch haben ja wahrscheinlich schon mal irgendwann E-Mails bekommen, Fördermittelberatung, Fördermittelakquise oder bei Google, wenn ihr das eingibt, das Wort Fördermittel, dann kommen jede Menge Anzeigen. Also es ist ein origineller Markt, ne? Ich würde auch mal sagen, durchaus, ich habe da aber keinen guten Überblick, aber in den letzten Jahrzehnten habe ich durchaus jede Menge schwarze Schafe da gesehen, die dann versprechen, Brüssel-Geld zu besorgen und man muss dann erstmal 2000 Euro überweisen und dann kriegt man irgendwas. Also ist das immer noch so? Ist der Markt immer noch relativ wild und Cowboy-mäßig?
Ja, ich glaube, wie in jeder Branche. Es gibt da gute und schlechte Schafe. durch die massive Förderung, die so die letzten Jahre entstanden ist. Also früher war es so, da war Fördermittel so anrüchig. Ne? Das ist Steuergeld und das darf man nicht nehmen. Also gerade bei den klassischen familiengeführten Mittelständlern, die fanden das immer nicht so gut. Mittlerweile ist es irgendwie so selbstverständlich geworden. Ne? Also so Fördermittel.
Das eine gute Sache ist, ne? Durch Corona hat sich der Mittelstand an Fördermittel gewöhnt. Ja.
Das ist so ein Zukunftsmarkt auch. Ne? Also es ist, wenn du dir eine E-Zapfsäule irgendwie hier ins Büro baust, dann ist es völlig selbstverständlich, dass du da einen Zuschuss für erwartest. Ne? So, und da hat sich das Mindset echt ein bisschen gedreht in den letzten Jahren. Mhm. Und von daher sind natürlich auch mehrere Mitstreiter am Markt, das ist richtig. Wir grenzen uns ein bisschen ab dahingehend, dass wir nicht nur Leute mit kaufmännischem Hintergrund bei uns beschäftigen, sondern wir haben auch so ungefähr 20% Ingenieuranteil. Und das ist extrem wichtig, weil wir sehr tief in die Kundenprojekte einsteigen. Also wir haben heute den Automobilzulieferer, morgen ist es irgendwie die Großbäckerei und 3 Tage später finanzieren wir ein Fußballstadion. Das erfordert schon so ein gewisses Verständnis für den Kunden, für das Geschäftsmodell des Kunden, da reinzugehen und teilweise auch für die Projekte dort technisch mit einzusteigen. Und wo du das gerade sagst, upfront erstmal 2.000 Euro überweisen, wir machen das Gegenteil. Wir kriegen nämlich nur Geld, wenn wir Zuschüsse holen. Ansonsten arbeiten wir für die Tonne.
Also erfolgsorientierte Bezahlung, ne? Hast du das? Du hast ja auch ein Geschäftsmodell Canvas für uns geschrieben. Da gehen wir auch gleich mal durch, um euer Geschäftsmodell zu verstehen. Das wäre vielleicht auch jetzt mein erster Tipp in Sachen Kooperationspartner bei Fördermitteln. Versucht erstmal deren Geschäftsmodell zu verstehen. Ja, dann merkt ihr auch vielleicht gleich irgendwie, wie deren Rationalitäten und Anreize sind. Also bei euch ist es, ihr seid nur erfolgsbasiert. Das heißt, wenn die Zuschüsse fließen, bekommt ihr davon etwas ab. Wie viel denn so ungefähr?
Gute Frage. Es kommt drauf an, ne? Die Lieblingsantwort der Juristen. Es variiert zwischen 10% und 25%. Warum so eine Spannbreite? Weil die Volumina höchst unterschiedlich sein können. Ja, dann die Komplexität dieser Förderprojekte kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und die Laufzeit auch zuletzt. Ja, also es gibt Projekte, die dauern 3 Monate. Es gibt auch Projekte, die dauern 3,5 Jahre.
In der Beantragung
ja. Und Umsetzung. Ne? Und um das quasi ein bisschen abzufedern, dadurch auch diese entsprechende Spreizung. Tja, jetzt müsste man sich fragen, boah, die sind ja lebensmüde, da gehen ein paar Projekte nicht und dann sind sie pleite. Warum trauen wir uns das zu? Weil wir nur Projekte annehmen, wo wir uns hundertprozentig sicher sind, dass wir sie auch umgesetzt bekommen. Ja, das ist halt die Erfahrung der letzten 13 Jahre. Wir sind auch, ich glaube, das einzige Beratungsunternehmen, was einen eigenen Key-Accounter bei der KfW hat, hier der bundeseigenen Förderbank. Und besprechen diese Projekte natürlich auch. Und insofern haben wir da eine sehr, sehr hohe Umsetzungsstärke auch. Und das, vielleicht noch ein Punkt ganz kurz, es ist ein Dschungel da draußen. Es gibt, ich glaube, an die 3.500 Fördermittelprogramme, täglich wachsend. Und für jeden Scheiß jetzt mal, sorry die Ausdrucksweise, gibt es irgendwas. Und die Kunst besteht da drin, nicht da vor einem riesen Berg zu stehen, sondern sich halt diese Dinge dann zielgerichtet zu holen. Und da gilt auch Treppe von oben kehren. Also da, wo es am schnellsten geht und wo es am meisten Geld gibt.
Ja, schöner Ausdruck. In der Gründerplattform, das als kleine Werbung als eigener Sache, haben wir auch einen Fördermittelsuchmechanismus. Das heißt, wenn man in der Gründerplattform seinen Businessplan ausfüllt, dann arbeitet unsere eigene Maschine damit, sieht dann, wie viel Geld wird benötigt, bist du Nebenberufler, bist du Freiberufler und so weiter und so fort. Und dann wird die paar hundert Fördermittel, die es im Gründungsbereich gibt, werden dann schon ein bisschen vorselektiert und dann sieht man eben in Rot wahrscheinlich nicht passend für dich, in Gelb könnte sein, in Grün wahrscheinlich passend so. So haben wir das versucht zu machen, aber es ist natürlich was anderes. Bei euch hat man einen Menschen auf der anderen Seite, der einen berät, der was sucht und vor allem nehmt ihr die Leute dann an die Hand, wenn es an die Antragstellung geht.
Ja, wird noch einen Schritt weitergehen sogar. Wir übernehmen die komplette Antragstellung. Also der eine Vorteil bei uns ist die erfolgsorientierte Vergütung. Der zweite, viel wichtigere ist aber, dass wir die komplette Wertschöpfung übernehmen. Das heißt, wir haben eine Projektaufnahme, wo wir uns das Vorhaben erklären lassen. Dann sieht und hört man uns eigentlich nicht mehr und wir kommen dann mit dem fertigen Fördermittelbescheid zurück und übernehmen in der Zeit die ganze Kommunikation.
Das klingt so schön, als dass ich dir glauben könnte. Also lass mal ein paar Beispiele gehen. Mhm. Was sind denn so paar Evergreens, Förderprogramme, die es immer noch gibt und in denen ihr euch schon tief eingearbeitet habt, Lassen wir mal ein, zwei, drei Beispiele machen, was dann da passiert.
Ja, also die letzten zwei Jahre gab es ein wahres Förder-Eldorado in der Immobilienszene. Also alles, was neu gebaut wurde und saniert wurde und da energetisch wertvoll war, dafür gab es sehr hohe Zuschüsse. Dadurch hatte man natürlich auch den gewünschten Effekt, dass diese Dinge dann auch so umgesetzt wurden, wie sie von der Politik gewünscht waren. Wir sind lange in der Umsetzung des Bundesumweltinnovationsprogramms. Das ist so ein Flaggschiff-Programm, wo teilweise die Bescheide dann auch durch die Minister überreicht werden, wo großtechnische Anlagen, die besonders ökologisch wertvoll sind, erstmals umgesetzt werden in der Bundesrepublik. Und das hat zwei Effekte. Zum einen kriegt man natürlich Geld dafür, zum anderen ist es aber ein super Marketing auch, wo die Firmen sich vermarkten können.
Das heißt, das sind ja wahrscheinlich ziemlich große Firmen, ne? Also wenn du von industrietechnischen Anlagen redest, sind wir ja wahrscheinlich jetzt bei Investitionsvolumen von vielen Millionen, ne?
Ja, in der Regel ja, aber unterschiedlich auch für kleinere Sachen gibt es Förderung von bis zu 30-40%, die man da mitnehmen kann. Muss ich nur am Ende nachher die Frage stellen, will ich das? Weil gerade dieses letztgenannte Programm, das ist eben das, was auch mal anderthalb Jahre dauern kann. Und das legt natürlich dann doch gewisse Ressourcen lahm für die Zeit, ne?
Ja, und man kann wahrscheinlich einfach mal loslegen und dann im Nachhinein beantragen, sondern bei vielen Fördermitteln ist ja so, dass die darum bitten, dass man das alles vorher bescheiden lässt, ne?
Ja, oh, gut, dass du den Punkt ansprichst. Also ganz wichtiger Punkt auch an deine Hörer. Immer bei allen Fördermitteln, Programmen gilt, dass man den Antrag vor Vorhabensbeginn stellen muss. Und es ist uns so oft passiert, dass wir Kunden hatten, die wirklich massive Zuschüsse gekriegt hätten, aber vergessen haben, diesen Antrag zu stellen. Zumindest muss man so eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung kriegen, ja, dass man anfangen kann, dass man da nicht in diese Falle tappt und dann sind die Zuschüsse weg.
Ja. Ich war ja mal dabei, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, aber wo ihr einen Mittelständler beraten habt und also wie ich das in Erinnerung habe, ist schon zwei, drei Jahre her. Da seid ihr mit dem da durchgegangen. Was habt ihr denn so vor? Was macht ihr denn demnächst? Also was sind Dinge, die ihr konzeptioniert, die ihr in der Planung habt? Gibt es vielleicht auch Sachen, wo ihr denkt, das ist zu teuer, das rechnet sich nicht? Ja, also Wärmerückgewinnung, also eher innovative, häufig auch damals schon sehr grüne Sachen. Also das, was jetzt gerade total kommt, ist ja auch, wird ja auch schon seit Jahren gefördert. Und mein Eindruck war, also positiv formuliert für den Mittelständler, versucht er mitzudenken, was in seinem Investitionshorizont ist. Aus politischer Sicht könnte man jetzt sagen, dass er dann teilweise da auch Mitnahmeeffekte kreiert. Ne? Also Dinge, die die sowieso machen, werden dann auch noch gefördert. Aber gut, ist nicht verboten. Also ihr geht fast ins unternehmerische Investitionsplanungsrechnung dabei. Ja, ist das typisch?
Ja, also viele von diesen 2000 Projekten, würde ich mal sagen, die Hälfte sind Wiederholungstäter, ja, mit denen wir uns einmal im Jahr zusammensetzen und ihre Investitionen besprechen oder das, was sie vorhaben, um dann rechtzeitig halt die Hand zu heben und sagen, pass auf, dafür gibt es die und die Fördermittel und das könnt ihr sozusagen dann damit entweder veredeln oder überhaupt erst machbar machen. Und klar, Mitnahmeeffekte hast du immer, aber der Großteil fließt ja in Sachen rein, die dann auch wirklich gut sind. Also unsere Themen sind immer Innovationen oder Klimaschutz-Umwelt-Themen, die durch verschiedene Fördermittelprogramme bespielt werden. Und von diesen Projekten, also da sind großartige Sachen dabei, die vielleicht ohne diese Unterstützung, das ist ja wie Eigenkapitalersatz im Grunde genommen, gar nicht erst vonstatten gingen. Und ja, das große Thema ist gerade Energie. Wir hatten in den letzten Jahren ja schon so die Entwicklung, dass die Firmen grüner werden wollten. Wir haben sich Gedanken gemacht, wo kriege ich meinen Strom her? Nutze ich vielleicht Abwärme, die ohnehin entsteht im Unternehmen? Jetzt ist halt die ökonomische Komponente nochmal dazugekommen, ne, weil wir eine Verzehnfachung an des Strompreises gerade haben und jetzt darauf geachtet wird, okay, kann ich langfristig mehr Energie oder auch Gasersatz sichern und kann das auch noch grün sein, das Ganze.
Jetzt erinnere ich auch noch von damals, dass bevor wir euch überhaupt treffen durften, so ein bisschen die Frage war, sind die überhaupt groß genug? Ja, und das war jetzt ein Laden mit ein paar hundert Leuten und da wurde so ein bisschen gecheckt, ja, wie viel Finanzierungsvolumen habt ihr denn und so. Also klingt mir so, dass zumindest bisher das so war, dass ihr euch eher tatsächlich auf große Mittelständler und DAX, hast du ja eben genannt, ausrichtet. Wahrscheinlich, weil dann sich das erst richtig lohnt, ne, mit der variablen Vergütung. Oder was ist die Rationalität?
Also wir haben gewisse Mindesthonorare, die wir verdienen müssen, weil wie gesagt, so 90 Leute, die wollen alle ernährt werden. Wir haben eine richtige Maschine oder eine richtige Fabrik, kann man so sagen, da in Stuttgart sitzen. So, das muss aber nicht zwangsläufig mit der Investitionssumme zu tun haben. Und ganz ehrlich, es macht uns viel mehr Spaß, für den Mittelstand zu arbeiten, als mit den DAX-Unternehmen, wo du Einkaufsabteilungen hast, musst du, wo du durch musst, verkrustete Strukturen teilweise auch, also eine hohe Zerlegung der Arbeitswertschöpfungskette, was für uns auch nicht so von Vorteil ist. Der Eigentümer- und familiengeführte Mittelstand, das sind unsere Lieblingskunden, weil du da mit dem Entscheider verhandelst, ja, und kannst Dinge auch noch beeinflussen. Ein BMW, jetzt mal aus der Luft gegriffen, lässt sich nicht sagen, wie er sein Investitionsprogramm umstellen muss. Für Mittelständler kann das durchaus sehr attraktiv sein und wir können halt die Erfahrungen, die wir aus anderen Projekten haben, können wir dort mit einfließen lassen. Wir haben jetzt derzeit zum Beispiel gerade Neubau einer Produktion, wo ein Wasserkonzept gefragt ist. So, wir haben verschiedene Wasserkonzepte schon umgesetzt, ja, wo es um Wasserrückgewinnung geht und wie kann ich das mehrfach in so einem Kreislauf verwenden und können da quasi auch noch Tipps geben, was da möglich ist, um das dann nachher quasi auch noch mit Fördermitteln zu veredeln.
Sag mal kurz als Einschub, wie lange bist du dabei und wieso machst du das? Was ist dein Why?
Ja, mein Why? Ja. Also ich, kleiner Exkurs zu mir. Also ich war 20 Jahre in Banken und habe dann irgendwann vor 7 Jahren mal entschieden, ich muss mal was anderes machen. Ich habe das dann so konsequent gemacht, dass ich in die Arbeitslosigkeit gekündigt habe hatte dann 6 Monate Zeit, mir Gedanken zu machen. So, das Why ist dann eigentlich erst entstanden. Ich habe dann 2 Firmen gegründet, wollte mich selbstständig machen und unser jetziger Konzernchef hat mich davon überzeugt, dass es doch sinnvoller ist, dieses Startup in dem Konzern aufzuziehen. Und das, was wir heute machen, ist geil. Das ist richtig cool. Also ich merke das in Kundengesprächen, aber auch bei Mitarbeitergesprächen, Interviews, Jobinterviews. Unser Slogan ist Mission Zukunft. Und alle diese Dinge, die wir begleiten, die führen dazu, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber die führen dazu, dass du die Welt ein Stückchen besser machst. Du sorgst dafür, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, du machst die Umwelt besser, du bringst Innovation voran, was unheimlich wichtig gerade ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ist ja eine Riesendiskussion, dass wir so ein Land der Dichter und Denker sind und das ganze Know-how momentan sich jetzt in andere Länder verteilt, ne, nach Amerika oder nach Asien. Und dem widerspreche ich immer vehement, weil es gibt so viel Innovation bei uns noch, auch in den bestehenden Firmen, also Weiterentwicklung von Produkten, von Prozessen, von Arbeitsabläufen. Und das finde ich einfach total cool. Und das ist mein Why. Und ich bin seit den 7 Jahren, klar hatten wir auch unsere Höhen und Tiefen, aber eigentlich jeden Morgen mit einem Lächeln aufgestanden. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen.
Ja, wirklich gutes Zeichen. Okay, verstanden. Ich gucke jetzt nochmal auf die Geschäftsmodelle Canvas, die du geschickt hast. Also Nutzen haben wir eigentlich ganz gut durchgearbeitet. Ne? Also Sparing Partner der Finanzentscheider. Vielleicht sag nochmal, ab was für ein Investitionsvolumen oder also wann sollte man sich überlegen, ob man sich bei Ram Capital oder einem eurer Wettbewerber zur Fördermittelakquise meldet? Also was ab wann, glaubst du, ist die Chance, dass ihr mit jemandem zusammenarbeitet, hoch?
Also ist immer schwer, das abzugrenzen, aber ich würde sagen, der Betrag sollte irgendwie 6-stellig sein, mindestens, den man in die Hand nimmt für eine Investition. Aber es gibt ja auch Programme wie das, worauf wir nachher nochmal kurz zu sprechen kommen, wo du laufende Kosten bezuschussen kannst.
Ja.
Von daher ist das nicht unbedingt der Gradmesser. Ne? Und lieber einmal zu viel sprechen, als einmal zu wenig.
Okay, genau. Forschungszulage auch für Startups, das ist der Spoiler, das kommt aber erst in 10 Minuten. genau. Wir haben über erfolgsabhängige Vergütungsstruktur gesprochen. Vielleicht da nochmal, das wollte ich eben schon fragen. Also wenn jetzt bei unseren Hörern jemand anruft und sagt, ich helfe dir bei Fördermitteln, was sind so typische Indikatoren für eher nicht so seriös? Ich nannte einen, also erstmal Geld vorweg. Was gibt es denn sonst noch so?
Genau, also gleichgelagerte Interessen sind super.
Ja.
Also, dass die auch was zu verlieren haben, wenn es nichts wird. Das Doofe ist, wenn man Berater hat, die wirklich auf Tagessatzbasis arbeiten, im schlimmsten Fall noch EU-Projekte machen, weil EU-Projekte eine ganz geringe Genehmigungsquote haben. Da redet man von unter 10%, weil jedes Vorhaben ja in Konkurrenz zu allen europäischen Unternehmen steht und nicht nur zu Deutschland und dauern extrem lange. Dann auf die Qualifikation mal achten. Es gibt die Allrounder, ne, die machen alles, die vermitteln Versicherungen, dann machen sie Finanzierungen und dann so Fördermittel auch noch irgendwie mit. Was ist das Kerngeschäft des Unternehmens? Und dann nochmal gucken, was haben die eigentlich so die letzten Jahre gemacht? Ja, also wie viele Projekte, was für Projekte, was ist so der Track Record? Und wenn man da ein gutes Gefühl hat und auch der Ansprechpartner Ahnung reflektiert, dann sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen.
Gut, Sicherheit im Umgang mit Verhandlungspartnern auf Banken- und Förderseite, ne? Das ist ein Nutzen, den ihr mitbringt. Das ist ja, das erlebe ich auch wahnsinnig viel, auch bei Gründern so, die, ich nenne das immer ja die lokale Rationalität, um zu sagen, natürlich ist das rational, was da eine Bank macht und natürlich ist es rational, was ein Ministerium macht, auch wenn wir uns teilweise es nicht verstehen und mit dem Kopf schütteln oder böse Worte sagen. Meistens hat es eine Rationalität, aber eine lokale, und die muss man halt verstehen, damit man sie einbeziehen kann, bedienen kann. Ja, das bringt ihr mit.
Ja, absolut, ja, das ist ja, da sind Informationsasymmetrien, ne? Ja. Und wir machen neben Fördermitteln ja auch Finanzierung, weil häufig die Fördermittel an Finanzierungen hängen. Ja? Das heißt, du musst ein Darlehen aufnehmen, da ist dann entweder eine Zinssubvention drin oder es gibt einen sogenannten Tilgungszuschuss. Das heißt, am Ende der Laufzeit kriegst du einen Betrag gutgeschrieben. Und dadurch kennen wir unfassbar viele Banken, ja, und wissen ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Und es ist wie mit dem Anwalt, den du nimmst. Wir sind quasi Anwalt des Kunden und können ihm halt erklären, wie so Prozesse laufen, worauf man achten muss, was man auf gar keinen Fall sagen darf und so da gut reingehen kann. Und haben auch einen Blick darauf, welche Bank liefert eigentlich gerade was. Ja, also mit wem macht das Sinn, über solche Themen zu sprechen und mit wem überhaupt nicht.
Ja. Ja, und das ist ja durchaus auch Moden, ne? Also, dass manche Bank, die vor 3 Jahren ganz viel im Mittelstand gemacht hat, es gerade nicht mehr macht. Bei Schiffsfinanzierung hat man es ja besonders toll gesehen die letzten 10 Jahre. Ja. Bei Baufinanzierung gibt es ja auch durchaus Moden, ne? Das ist auch faszinierend.
Absolut. Also das ist so ein dynamischer Markt. Also wenn man noch so Finanzmarktkrise vor Augen hat, hier so 2008, 2009, da sind Firmen oder Banken in den Markt gegangen aus dem Ausland und wollten Mittelstand machen, auf Teufel komm raus, und die waren auf einmal alle weg. Also die haben gar nichts mehr gemacht. Und das ist natürlich irgendwie doof für so ein Unternehmen, wenn die nicht mehr greifbar sind und wenn sie dann noch um die Ecke kommen und sagen, ich hätte gerne mein Geld zurück, dann kann das echt schon mal existenzbedrohend teilweise sein.
Genau, Kernfähigkeiten haben wir, glaube ich, genügend verstanden. Also Finanzierungs- und Fördermittelexpertise, du hast auch gesagt Ingenieursexpertise, um Umwelttechnologie und so beeinflussen, verstehen zu können. Langjährige Erfahrung im Umgang mit Verhandlungspartnern. Angebot haben wir verstanden, also Erschließung von Fördermitteln, Erschließung von Finanzierung. Vertrieb, wie macht ihr den Vertrieb?
Ja, Vertrieb, wie machen wir Vertrieb? Also eigentlich ist er dreistufig. Zum einen haben wir einen dezentralen Vertrieb, ja, das ist das klassische, wir nennen es dann B2C, also Business to Corporate, nicht Customer, wo wir 20 Leute ungefähr in ganz Deutschland haben, die an verschiedenen Standorten den Telefonhörer in die Hand nehmen, bei den Kunden anrufen, auf Messen gehen und also eine klassische Kaltakquise machen. Das zweite Kanal, den wir haben, sind Kooperationspartner, ja, das sind zum Beispiel Kreditinstitute auch oder aber auch einzelne Personen, die uns quasi als Tippgeber zum Kunden bringen. Und wo wir einen echten Mehrwert liefern. Das heißt, aus Sicht des Kreditinstituts ist es auf einmal in der Lage, technische Zuschüsse auch mit anzubieten, was sie normalerweise nicht machen, weil sie halt auch keine Ingenieure bei sich an Bord haben. Und der dritte Kanal, den nenne ich B2M, also Business to Media. Das sind halt die elektronischen Vertriebskanäle, wie beispielsweise LinkedIn oder andere Social Media Sachen, das Internet, Websites und so weiter.
Was funktioniert am besten für euch?
Am besten ist das Empfehlungsmarketing. Also wenn wir beim Unternehmen gut waren, dann empfiehlt es uns weiter. Und das ist eigentlich die beste Tür, die aufgeht.
Sehr schön. Jetzt kommen wir zu einem Canvas-Feld, was du nicht richtig ausgefüllt hast. Oh, aber da bist du in allerbester Gesellschaft.
Jetzt werde ich
gegrillt. Produktion.
Okay.
Produktion. Bei Osterwalder heißt es Kernaktivität, aber wir haben es Produktion genannt, aber anscheinend ist unser Name auch nicht gut. Wir werden ihn wahrscheinlich mal ändern, weil es so oft falsch gemacht wird. Eigentlich geht es darum, von dem Moment, wo man den Kunden akquiriert, bis zur Fertigstellung der Leistung, in welchen Schritten wird eure Dienstleistung produziert?
Ah, okay.
Also im Produktionsbetrieb ist es quasi die Maschine. Da würde man sagen, also erst wird das gestanzt, dann wird es geschweißt, dann wird es gemalt. Und jetzt bei einer Dienstleistung so. Also vielleicht, wenn wir da einmal durchgehen. Also ich rufe dich jetzt an und bin jetzt von mir aus nochmal als Vorgriff zugleich ein Start-up und habe irgendwie von der Forschungszulage gehört. Mhm. Und so, was passiert jetzt?
Ja, wir führen ein Gespräch und müssen erstmal verstehen, worum es geht. Das ist ganz wichtig. Also unser Job ist ja, eine Transformation zu machen. Das heißt, das Gedankengut oder die Projekte, die da sind, so zu übersetzen, nenne ich es mal, dass sie förderfähig sind. Ja, und das ist, hört sich einfach an, ist es aber nicht. Deshalb gibt es uns auch. Dann ist, wenn man so die Anteile an der Wertschöpfung sieht, dann ist am Anfang relativ viel, ja, weil wir halt, wie gesagt, diese Projekte dann erstmal verstehen müssen, ja, und dann daraus quasi ein förderungsfähiges Projekt bauen zu können. Dann schreiben wir den Antrag oder die Antragsskizze. Dann geht's weg, dann ist erstmal nichts, weil dann muss ja quasi die Gegenseite oder der Fördermittelträger gucken, kriege ich's so durch. Dann kommen sehr viele Rückfragen, die beantworten wir. Also dann haben wir nochmal so einen Peak. Und dann kommt irgendwann die Zusage. So, und unsere Dienstleistung, die endet da nicht. Das ist nochmal ganz wichtig, weil nachgelagert haben Firmen in der Regel eine Verpflichtung, einen sogenannten Verwendungsmittelnachweis zu pflegen, den wir auch noch mit übernehmen. So, das heißt, bei Bauprojekten mal als Beispiel, da kann es auch sein, dass wir 3 Jahre später noch daran arbeiten. Und bei großen Projekten hast du da 700 Rechnungen, die du irgendwo unterbringen musst. Und das gehört bei uns noch mit dazu, also Full Service.
Okay, ja. Habe ich auch schon mal miterlebt, von daher weiß ich, dass das stimmt, was du sagst. Okay. Gut, Schlüsselpartner, Steuerberater, Rechtsanwalt, der Finanzierungspartner, hast du da geschrieben. Also wenn ihr einen Key-Account bei der KfW habt, dann ist wahrscheinlich sogar auch die Fördermittelgeber, ne?
Ja.
In der besten aller Welten würden die ja euch auch fragen, was irgendwie sinnvoll ist, wie man ein Fördermittelprogramm designt, damit es irgendwie bei den Richtigen ankommt, damit man nicht zu viel averse Effekte hat. Naja, vielleicht machen die dann den Bock zum Gärtner, ne? Aber.
Ja, also das fairerweise, das machen die nicht. Dafür gibt es auch zu viele am Markt. Also ja. Die Öffentlichen haben ja auch immer ein Problem damit, sich da auf einen einzuschießen. Wir waren mal in Luxemburg bei der Europäischen Investitionsbank und die hatten uns quasi richtig mal angefleht, wäre zu viel gesagt, aber die wollten unbedingt in den deutschen Mittelstand rein und hatten dann oder wollten ihre Strategie so ein bisschen an unserer Erfahrung ausrichten. Das war ganz lustig. Aber ansonsten, nee, dafür sind wir auch ein zu kleines Licht. Wir sind, glaube ich, relativ groß in dieser Fördermittelwelt, aber da gibt es ja noch ein paar andere, die da aktiv sind und von daher ist es ein wichtiger Partner für uns, aber die nutzen uns nicht, als dass wir jetzt Programme schreiben oder daran mitgestalten.
Wir haben das ja früher gemacht, mit unserer Firma, also Fördermitteldesign, also wie kann man der öffentlichen Hand helfen, das Design so zu machen, dass die Richtigen das kriegen, dass nicht so viele Trittbrettfahrer und dass trotzdem die Verwendungsnachweise nicht so astronomisch werden, gerade im Bereich von Microfinance so. Ja, da war ich auch mal bei der EIB, bei der Europäischen Investitionsbank und Europäische Investitionsfonds, die haben uns viele Aufträge gegeben, um ihnen zu helfen, dass im Microfinance-Bereich zu machen.
Ach cool, dann sagt aber wir saßen uns nicht gegenüber. Nee.
Gut, ja, Kostenstruktur, das können wir uns, glaube ich, lebhaft vorstellen. Bei 90 Leuten ist wahrscheinlich vor allem Gehälter, ein paar Büros, Ertragsquellen, haben wir auch schon drüber geredet, vor allem auch Vorfinanzierung, ne, dass irgendwie bis das Geld dann kommt. Ja, ich glaube, so ist das Geschäftsmodell klar. Lass nochmal vom Spirit hergehen, also Unternehmensgeist. Du redetest eben von dem Vorstand des Konzerns. Das ist wahrscheinlich der berühmte Roland, ne?
Genau. Richtig, Ronald Slabke, ja.
Ronald.
Ronald,
ja. Ronald, ja. Mhm. Okay.
Wie bei McDonald's.
Ja. Okay, ja, von dem habe ich auch gehört. Also der ist ja auch, der Konzern, zu dem er gehört, der ist ja auch MDAX notiert, ne, oder?
Ja, bis vor kurzem, genau. Wir mussten dann einmal nochmal runter in SDAX.
Wie heißt er noch?
Hypoport.
Hypoport, genau. Ich sage immer wie Hyperloop, wie das Ding von diese Magnetschwebebahn unter Erde von Elon Musk. Nee, Hyperport, okay. Und die bauen ja quasi dann digitale Plattformen, um Finanzmittelgeber mit dem Vertrieb zusammenzuschalten. Ne? Deswegen macht das irgendwie ja auch Sinn, dass die dann in einem Spezialbereich jemanden wie euch haben.
Wir haben da ungefähr so 25 Schwestergesellschaften. Ja? Hypoport selbst ist eigentlich eine reine Holding. Und dazu gehört so ein Finanzvermittler, Dr. Klein zum Beispiel, den kennt man. Und Europace ist die größte Kreditplattform in Deutschland, wo jede vierte Baufinanzierung mittlerweile durchläuft.
War das die mit der Werbung, wir sind 125 Baufinanzierer oder so? Oder war das die Konkurrenz?
Das war die Konkurrenz, aber das macht gar nichts, weil wir sind 900 Baufinanzierer.
Okay.
Genau, bisschen also, Werbung musst du auch machen.
Wenn ich das so vorstelle, also ich habe das auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Ich finde das aber wirklich faszinierend. Also wenn so eine Volks- und Raiffeisenbank in the middle of nowhere, wenn da jemand sitzt und da kommt jemand und will eine Baufinanzierung, privat genutzt oder gewerblich genutzt, dann baut euer Konzern oder eine Schwesterfirma von euch, baut halt die Software, mit der dann rausgesucht wird, was das Richtigste, der ausgeschrieben wird, wo sich dann 900 Baufinanzierer darauf bewerben können und womit das Ganze dann gemanagt und verwaltet wird. So, ne?
Ja, genau.
Also richtig. Eigentlich so ein Enabler für das Bankgeschäft. Mhm. Und da lässt er euch dann wahrscheinlich auch eine Provision für zahlen, zur Nutzung. Ja, also genau. Das sind die Spirit. Wenn wir da jetzt mal den Unternehmensgeist beschreiben, also so, was würdest du denn sagen, was die Werte bei euch, bei RAM Capital sind und was für Werte gibt es in der Mutter?
Ja, also vielfach deckungsgleich. Ja, sind also was uns extrem wichtig ist, ist wertschätzender Umgang, also Wertschätzung, auch so ein bisschen Menschlichkeit. Ja, und der Spirit, der bei uns herrscht, der ist sehr unternehmerisch. Also unser Haupteinstellungskriterium für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Feuer in den Augen. Ja, so Fachlichkeit kann man lernen, ja, aber diesen Biss und dieses für etwas zu brennen, ja, und wir haben ja so geile Projekte. Also da allein das ist schon Motivation, wenn du weißt, du hast daran mitgewirkt, dass sowas hier entstanden ist. Und das ist ein sehr cooler Spirit. Die anderen Werte, die wir haben, sind Partnerschaft, also Partnerschaftlichkeit, dass wir auf Augenhöhe was machen. Wir haben einen sehr kooperativen Führungsstil. Wir haben jetzt nicht diese lange Hierarchiekette. Bei uns ist jeder per Du, im gesamten Konzern übrigens auch. Also ja. Vom Azubi bis zu Ronald. Ronald spielt insofern eine Rolle, weil der also nicht nur der Chef von Hypoport ist, sondern auch unser Aufsichtsratsvorsitzender. Ja. Und Hypoport an sich ist ja ein Mix aus Beratungsunternehmen und Technologieunternehmen. Das heißt, du hast auch diesen Tech-Einfluss damit dabei. Ja, deshalb waren wir auch schon Homeoffice ready, als Corona losging, was ein Riesenvorteil war als Beratungsunternehmen.
Ja. Ne, wir haben Firmen. Wir auch, aber das war uns nur Glück. Okay, ja, ich habe von dem Ronald mal tatsächlich mal einen OMR-Podcast gehört. Der war wirklich extrem unterhaltsam. Wirklich cooler, nerdiger Typ.
Ja, also der hat ja Mitte der 90er Jahre hat er ja dieses Plattformthema gesehen. Oder Internet kam da erst so, ne? Da waren wir noch gar nicht so weit. Und dann 99 hatten wir von der Uni Berlin so eine Ausgründung dann gekauft. Oh, so ist Hypoport eigentlich auch entstanden. Vorher ist es nur Dr. Klein. Und heute ist es alles selbstverständlich. Heute ist es selbstverständlich, dass du deine Reisen online buchst und dass du keine Videotheken mehr hast, sondern das alles bei Streamen machst. Aber es war es in den 90er Jahren überhaupt nicht. Und kannst dir vorstellen, die Banken, die haben jetzt uns nicht gerade mit offenen Armen empfangen, als wir gesagt haben, wir haben eine Plattform.
Ja.
Na, da war jetzt nicht, hey, cool, darauf haben wir gerade noch gewartet.
Ah, super, ja, ihr nehmt uns das Geschäft weg, cool. Und wir sollen für euch bezahlen, yeah.
Ja, also das war wirklich so ein Paradigmenwechsel, der auch immer noch nicht ganz zu Ende ist, weil es gibt ja immer noch ein paar Banken, die da nicht drauf sind. Aber es hat sich halt schon so als Standard durchgesetzt. Wir haben eine ähnliche Situation jetzt gerade im Firmenkundengeschäft. Also wir haben vor einiger Zeit eine Plattform für Unternehmensfinanzierung gebaut und skalieren die oder versuchen die gerade hoch zu skalieren. Und da sind wir auch ganz am Anfang, weil in der Baufinanzierung ist jede Bank dran gewöhnt. Ich zahle für meine Finanzierung, die ich kriege. Im Firmenkundengeschäft ist das ein No-Go. So, und deshalb ist das auch noch ein langer, steiniger Weg vor uns. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir auch das irgendwie mal eines Tages hinbekommen.
Ja. Dass manche Dinge dauern halt Zeit, manche Bretter sind halt dick irgendwie und das fand ich, war da in dem Podcast, wurde auch klar, keine Angst vor dicken Brettern. Mhm. Ja. Gut, also jetzt lösen wir mal auf. Also ich muss ja sagen, ich war immer ein bisschen traurig, dass RAM Capital dann doch für meine Hörer und irgendwie die Kunden der Gründerplattform und so weiter zu weit weg ist, weil ihr zu sehr euch für Größere interessiert oder interessieren wollt, die Treppe von oben kehrt. Den Ausdruck habe ich auch schon mal gehört bei euch, den ich sehr gerne mag. Ich kehre die Treppe eher von unten. Naja, aber jetzt haben wir neulich dann mal ein Gespräch gehabt, wo ihr uns angerufen habt, dass ihr jetzt auch Startups macht.
Genau, richtig.
Und ich erzähle mal kurz die Story und dann sagst du, was dahinter ist. Also es gibt ein neues Förderprogramm, Forschungszulage. Und da ist das Spannende dran, dass man erstens auch rückwirkend Forschung bezahlt bekommt und dass Nachweise für Forschung, ich sage jetzt mal primär, über Personalmittel gehen. Das heißt, wenn man sagen kann, also und das ist ja in Startups gerade, in die sehr innovativ unterwegs sind, häufig der Fall, dass von den 10 Leuten 2-3 Leute forschen, jetzt nicht im Sinne von, dass sie akademische Research schreiben, aber dass sie probieren, wie eine Innovation, wie sie hinkriegen. So, und das ist dann Personalmittel, wo diese Forschungszulage vom Forschungsministerium oder von wem ist das?
Ist eine steuerliche Förderung. Es geht tatsächlich nachher über die Steuer. Über
das Finanzamt, ne? Mhm, ja. Also genau. Das heißt, das Finanzministerium hat es freigegeben und verwaltet es über das Finanzamt.
Genau.
Ja. Genau, also das ist jetzt das, was ich so begriffen habe. Und vielleicht erklärst du es mal ein bisschen genauer und dann überlegen wir auch da nochmal, für wen das jetzt spannend ist, sich da drum zu kümmern.
Ja. Nee, sehr gerne. Also es ist momentan eigentlich so die Flaggschiff-Förderung, was Innovation angeht von der Regierung. Grob gesagt kannst du 25% deiner F&E-Personalkosten pro Jahr als Zuschuss bekommen. Und es ist gedeckelt bei maximal 1 Million Euro Zuschuss pro Jahr. So, das heißt im rückwärts gerechnet 4 Millionen Cap-Personalkosten.
Ah, das ist ja spannend, das habe ich noch nicht begriffen. Das heißt, deswegen ist es für euch sogar interessant, dass sie nicht zu groß sind.
Ja, und
man muss die Anreize nur richtig setzen.
Das,
ja.
Das stimmt schon. Und wir haben das mehrfach umgesetzt bei Industrieunternehmen, also klassischen Mittelständlern. Und da hast du die Situation, da sammelst du quasi aus 15, 20 Projekten, baust du quasi eins, ja, was dann diese Förderung erhält. Also der Klassiker ist nicht so, dass da alles schon auf dem Tisch liegt, sondern wir müssen das dann erstmal zusammensammeln. Und bei den Startups oder den innovativen Technologie-Startups haben wir halt die Situation, die haben in der Regel top aufbereitete Unterlagen, weil die haben ja schon Geld gekriegt. Die haben ja eine VC-Runde schon hinter sich. Und das ist ja noch schwieriger, an sowas zu kommen, als an so eine Forschungszulage. Das heißt, das Grunddatenmaterial ist schon mal top. Und sie haben ein Projekt, nämlich ihre Gründungsidee. Ja, das heißt, wir müssen nicht irgendwas zusammenbauen, sondern es ist dieses eine Projekt. Und häufig haben sie dann irgendwelche regionalen Förderungen schon erhalten. Also was weiß ich, hier von der Stadt Hamburg was. Und unser Job ist dann zu gucken, okay, welchen Bereich können wir dann noch bezuschussen lassen, um nicht in eine Doppelförderung reinzukommen. Ja, aber das gibt häufig gute Ansatzpunkte. Und ja, es ist eine F&E-Förderung. Das heißt, alles, was Richtung Grundlagenforschung, aber auch experimentelle Forschung geht, also auch so Richtung Marktreife, dann nachher Markteinführung, gibt es ein paar Kriterien, die das definieren, ist darüber förderbar und ist total cool, weil es ist das einzige mir bekannte Programm, was du bis zu 2 Jahren rückwirkend noch in Anspruch nehmen kannst.
Also wir haben jetzt gerade 2022 und ich könnte jetzt für 2021 und für 2020 Personalmittel einreichen, wo ich sage, die Stelle und die Stelle, die haben bei uns primär geforscht und würde dann dafür 25% kriegen. Also wenn die Person 50.000 Euro gekostet hat, dann würde ich 12.500 Euro für 2020, 12.500 Euro für 2021 und fürs Laufende kriegen.
Genau, korrekt, richtig. Mhm. Ja,
und das ist, glaube ich, bei Startups, gerade wenn die viel investiert haben die letzten Jahre und gerade wenn vielleicht das aus bestimmten wirtschaftlichen Gründen jetzt langsam die Luft dünner wird, die Finanzierungsluft, dann ist das natürlich echt Geld. Ne?
Absolut. Absolut. Und das sind ja Ausgaben, die ohnehin da sind. Ja, das ist also, das steht nicht im Zusammenhang mit der Investition. Und man kann im Nachhinein jetzt nochmal sich da Zuschüsse holen und für die Zukunft natürlich auch. Bei der Zukunft ist noch so ein bisschen Unsicherheit mit drin, weil man ja nicht genau weiß, treten diese Kosten tatsächlich so ein, wie ich sie geplant habe. Aber für die Vergangenheit ist die Sachlage klar. Das Schöne an dem Programm ist auch, es geht schnell. Also ich hatte vorhin mal gesagt, wir haben teilweise Projekte, die laufen über 3 Jahre. Das Ding hier ist eine Sache von 1, 2, 3 Monaten, ne? Wenn es halt gut vorbereitet ist und wir das auch schnell durchs Ziel bringen, ohne große Rückfragen.
Und dann erklär nochmal, du hast gerade gesagt, das wird über die Finanzämter ausgereicht. Wie geht das technisch? Also ich gebe doch nur einmal im Jahr meine Steuererklärung ab.
Genau, Richtig. Daran ändert sich auch nichts. wir stellen den Antrag und dann gibt es irgendwann diesen Zulagenbescheid, dass du antragsberechtigt bist und halt auch diese Forschungszulage erhältst. Und das wird dann über Elster eingereicht. Und bei der nächsten Steuererklärung, also Körperschaftssteuererklärung, gibt es entweder eine Anrechnung, ja, wenn du schon Gewinn machst, dass du eine Steuererstattung kriegst quasi, oder wenn du noch in der Verlustzone bist, was ja bei den Startups meistens der Fall ist, gibt es aber einen direkten Zuschuss darauf. Also ganz einfaches Handling und auch die nachgelagerten Arbeiten sind nicht ganz so umfangreich. Also es ist ein aus meiner Sicht total cooles Programm. Es ist schade, dass es noch nicht so unter das Volk gebracht wurde. Ich hatte neulich mal einen Bericht gelesen, dass so ein Fünftel von dem, was sie sich erwartet hatten, bisher das Ganze eigentlich nur kennen und auch umsetzen. Und ich meine, da hast du ja wirklich die Situation, das Geld ist richtig eingesetzt. Weil wir müssen dringend was machen hier in der Innovation, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter nach vorne zu bringen und da nicht den Anschluss zu verlieren.
Mhm. Sag nochmal, du hast es eben gesagt, also wenn man schon Gewinne macht, dann wird das dagegen gerechnet. Und wenn man noch in der Verlustzone ist, dann das musst du mir nochmal genauer erklären. Da kann ich dir das schnell nicht folgen.
Klar, also du musst ja eine Steuererklärung abgeben einmal im Jahr. Ja, also und wenn dann der Bescheid kommt und du hast einen Verlust, dann kriegst du eine direkte Erstattung.
Ja.
Also direkt aufs
Konto. Das heißt, genau, und die direkte Erstattung wird dann erhöht um diese Zulage.
Ja, genau, richtig. So, es ist ein zweistufiger Prozess, wenn du so willst. Also das eine ist die Beantragung und die Genehmigung, ja, dass du diese Mittel bekommst. Und das zweite ist die Auszahlung. Und die Auszahlung zieht sich halt so lange, bis du diese Steuererklärung gemacht hast. Ja. Das kann im Zweifel dann ja 12 Monate auch sein.
Ja, ist man aber vielleicht ganz viel motivierter, seine Steuererklärung mal pünktlicher zu machen. Ne?
Ja,
das ist natürlich. Dass man Geld zurückkriegt.
Guter Nebeneffekt.
Ja. Mhm. Okay, verstanden. So, und das, wie lange arbeitet ihr jetzt da für Startups? Wie viel habt ihr da schon durch die Pipeline geschoben?
Also wir hatten vorhin gerade wieder einen Call und wir haben jetzt so um die 30 Unternehmen damit beglückt. Startups selbst machen wir erst seit ein paar Monaten und explizit momentan mit diesem Programm. Wir sind dran, dass wir das Ökosystem für die Startups noch ein bisschen ausweiten wollen und schauen, was sind gute Produkte, die man noch mit dazu anbieten kann, ja, wo vielleicht auch Startups Schwierigkeiten haben, da ranzukommen, weil die Hürden so hoch sind. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik und ist in unserem Ram Capital Lab gerade zu Hause.
Okay, immerhin. Ja. Dann kommen wir da vielleicht nochmal zusammen, ja.
Ist total witzig, wichtig, nicht witzig, weil zum Beispiel die großen Firmen, so wie ENBW oder Stadtkraft oder Tengelmann oder so, die haben ja alle Corporate Venture Arme auch, ne, wo auch Startups drin sind.
Ja.
Und selbst die haben das teilweise nicht auf dem Schirm.
Ja, ich glaube, dass da zu Fördermitteln im richtigen Eigenkapitalbereich bei Beteiligungen bei Venture Capitals, VCs, ist da eine gewisse Desillusionierung stattgefunden hat, ne? Weil es dann doch oft viel Arbeit und eine schlechte Erfolgsquote.
Jo.
Ne? Und gerade die Sprache ist ja eine andere, die man da spricht. Also die Sprache, die man sprechen muss, um VC zu begeistern, ist häufig das genau die falsche, um Fördermittel zu kriegen. So, ne?
Absolut. Stell dir die Gründer, die dabei Höhle der Löwen stehen.
Ne?
Ja,
genau.
Wenn die dann dem Ministerium gegenüberstehen.
Ja, genau. Also du kannst ja, ich kenne das auch so ein bisschen aus der Arbeitsagenturwelt. Ganz viele Nutzer der Gründerplattform stellen ja auch bei der Arbeitsagentur einen Zuschuss. Und da, wenn du zu schnell profitabel bist, kriegst du ihn nicht. Wenn du zu lange brauchst, um profitabel zu sein, kriegst du ihn auch nicht. Ne? Also von daher machen wir dann in unserem Businessplan, wenn wir wissen, dass die das dafür benutzen, dann gibt es so einen Disclaimer, wo wir sagen, okay, bist du wirklich so schnell profitabel oder bist du wirklich so langsam profitabel? Und so ist das dann auch. Ne? Bei Höhle der Löwen wollen die erzählen, dass sie möglichst schnell wahnsinnig profitabel sind. Und wenn sie das bei der Einwerbung von Innovationsmitteln sagen, dann sagen die, okay, brauchst du es nicht so.
Ja, gutes Stakeholder-Management ist doch richtig.
Genau, also da muss man irgendwie den richtigen Hut aufsetzen. Okay, und jetzt lass nochmal überlegen, also was für Startups würdest du sagen, sollten sich jetzt, ab was für einer Summe findest du, macht das jetzt Sinn, euch zu kontaktieren? Was sollte man da so ein, zwei Leute die letzten Jahre auf Forschung drauf gehabt haben? Oder?
Ja, ab wann macht's Sinn? Also kontaktieren immer, ne? Weil wie gesagt, lieber einmal zu viel sprechen als einmal zu wenig. Im Zweifel geben wir dann ein paar Tipps, wie man es vielleicht dann hinkriegen kann, alleine wenn es für uns wirklich zu klein ist. Also alles, was so im Bereich Softwareentwicklung mit KI-Elementen zum Beispiel ist, ist hochspannend. Ja, und da haben wir auch einige Sachen schon umgesetzt. Aus dem Bereich Maschinenbau, wenn da was Neues gemacht wird, ist auch sehr spannend. Also man muss immer ein gewisses Marktrisiko haben. Also es muss auch schief gehen können. Ja, es darf nicht so sein, dass der Abnahmevertrag, der da schon fix steht, man eigentlich kein großes Risiko mehr hat. Technische Risiken müssen auch mit drin sein. Ja, es muss, also deshalb, wir versuchen halt darzustellen, dass es einen Grund hat, warum man diese Fördermittel dann auch verwendet und dass es halt kein Mitnahmeeffekt ist. Ja, dann muss es eine entsprechende Neuerung sein, es muss auch ein abgeschlossenes, für sich abschließbares Projekt sein. Also es kann nicht einfach so sein, du hast da 10 Leute in der Entwicklung und die werden einfach mal mitgefördert.
Seit immer und für immer, ja.
Und was auch noch cool
wie
ist.
Wie im Konzern, ne? Wenn man diese Entwicklungsabteilung,
ja. Ja, oh ja, genau. Das ist, was ich gerade sagen wollte, was auch noch cool ist, du kannst auch Fremdleistungen fördern lassen. Das heißt also, häufig machen ja welche, die sagen, okay, ich mache eine Auftragsprogrammierung beispielsweise. Die wird zwar nicht zu 100%, sondern nur zu 60% angerechnet, aber auch darauf gibt es entsprechend 25%. Und die dürfen auch überall in Europa sitzen. Ja? Also die müssen nicht zwingenderweise dann in Deutschland sitzen, weil sonst haben wir ja immer diesen Deutschlandbezug mit den Fördermitteln. Aber die diese Fremdleistung übernehmen, können auch in europäischen Staaten sein, was man ja häufig bei Softwareunternehmen hat, ne? Die eher in den osteuropäischen Ländern unterwegs sind.
Gut, okay. Ich glaube, das gibt uns einen guten Eindruck. Also vielleicht ist das was für euch, liebe Hörer. Vielleicht ist das was für Startups, die ihr kennt. Ja, du sagst, einmal anrufen zu viel, kostet nichts. Also was sollen wir sagen? Sollen die jetzt Jan Bewada anrufen, bis seine Privattelefonnummer durchgeben oder sollen wir sagen bei LinkedIn?
Ja, alle Wege führen nach Rom. Ich glaube, die steht da sogar drauf auf der Seite. Nee, ich lade deine Hörer herzlich ein. Also wir freuen uns über alles und ein bisschen finden wir das ja auch toll, wenn da was Innovatives entsteht und Sachen nach vorne getrieben werden. Also von daher hängt da auch mein persönliches Herzblut dran. Und sehr gerne melden und wir schauen, was wir zusammen machen können.
Danke, Jan. Dann hoffen wir mal, dass Ram Capital sich weiter in diese Richtung entwickelt. Ist ja nicht nur für die Großen Geld besorgt, sondern auch für die Kleinen. Da hängt mein Herz dran.
Okay, Message ist angekommen. Challenge accepted.
Ja, Dankeschön.
Danke. Ich danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht und ja.
Dankeschön.
Der Ideencouch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von DoubleX Hamburg. Wenn euch Ideencouch gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Gesa Holz. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.